Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Wir geben euch den Überblick über diesen Dienstag im frischen Podcast vom Update. Heute ist der 22. Oktober und es ist der Tag, an dem sehr, sehr viele Landwirte, mehrere Tausende, protestiert haben in Deutschland, weil sie nicht einverstanden sind mit dem, was die Bundesregierung im Agrarpaket beschlossen hat. Also da geht es unter anderem um weniger Düngemittel, keine Pestizide mehr, keine Insektizide mehr. Man könnte fast den Eindruck bekommen, eine Landwirtschaft, die alle zufrieden macht, also sowohl die Landwirte als auch die Politik, als auch uns Verbraucher, die kann es gar nicht geben, oder?
Wir stecken da in einem echten Dilemma. Auf der einen Seite eben Umweltbelange, auf der anderen Seite die Not der Landwirte, die insofern verständlich ist, dass sie ja nicht drauf setzen können. Und das hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Verbraucher ihre Anstrengungen in Sachen Umweltschutz freiwillig honorieren.
Werner Eckert ist das aus der SWR Umweltredaktion und der wird uns erklären, wo eigentlich die Probleme liegen und was die Landwirte kritisieren, das gucken wir uns natürlich auch nochmal ausführlicher an in dieser halben Stunde. Weiteres Thema bei uns, ein ultra heißes Bad mit ganz, ganz viel Erkältungszeug drin, ist das Mittel gegen Erkältung, zumindest für Carsten. Der hat mir vergangene Woche eine E-Mail geschrieben, so als Tipp, was ich denn am besten gegen meine Erkältung machen kann.
Das, was der Carsten empfohlen hat, kommt daher, dass man sagt, was der Körper eigentlich selber macht. Nämlich, wenn eine Infektion da ist, versucht er, die Bakterien oder die Viren abzutöten, indem er Fieber produziert.
Das ist Michael Winning, der ist Notfallmediziner in Hamburg und der sagt, Fieber simulieren von außen durch ein sehr, sehr heißes Bad bei Erkältung, das ist gar keine gute Idee. Und warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Die Auflösung bekommt ihr in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die Landwirte in Deutschland sind schon länger not amused. Heute konnte man das noch mal sehen, weil die Landwirte heute bundesweit protestiert und teilweise mit ihren Traktoren den Verkehr lahmgelegt haben. Es geht um strengere Düngeregeln und um das Agrarpaket, das die Bundesregierung beschlossen hat. In dem ist ja unter anderem festgelegt worden, dass die Bauern und Landwirte weniger Insektizide und Pestizide verwenden dürfen. Unser Reporter Martin Krinner war heute in Bonn unterwegs. Da waren rund 6000 Landwirte, die protestiert haben. Und Martin wollte einfach mal von Ihnen wissen, mit welchem Problem Sie eigentlich in Ihren Betrieben zu kämpfen haben.
Das ganz große Verkehrschaos, das heute in Bonn erwartet wurde, ist ausgeblieben. Aber der Fuhrpark, den man da am Rande der Innenstadt bestaunen konnte, der war schon beeindruckend. Überall standen riesige Traktoren am Straßenrand, einer am anderen. Und mit Kennzeichen, die nicht nur aus der Umgebung waren, sondern aus Hessen, aus dem Münsterland, Ostfriesland und so weiter. Einige Landwirte sind die ganze Nacht durchgefahren, um heute auf der Demo in Bonn dabei sein zu können.
Ja, mein Name ist Stefan Werres, bin Landwirt, komme aus Niederkassel und wir möchten hier heute ein Zeichen setzen, dass wir nicht der Buhmann der Nation sind.
Also du fühlst dich aber wie ein Buhmann gerade.
Ja, es ist oft so, dass die Landwirtschaft ist ja oft an vielen Dingen schuld. Das heißt immer, wir sind für das Insektensterben zuständig, für Nitratverseuchung und würden nicht nachhaltig arbeiten. Selber wirtschaft den Betrieb in vierter Generation und wenn mein Opa schon nicht nachhaltig gearbeitet hätte und mein Vater, dann könnte ich ihn heute nicht führen. Also dementsprechend ist das ein Widerspruch in sich.
Das ist ein Argument, das hier häufiger fällt. Die Politiker denken in 4 Jahreszyklen, Landwirte aber in Generationen. Und deswegen wünschen sie sich mehr Möglichkeiten mitzureden und mitzubestimmen.
Ja, mein Name ist Matthias Brünker. Ich bin auch Landwirt. Ich bewirtschafte einen Ackerbaubetrieb mit Pensionspferdehaltung zusammen mit meinen Eltern. Und wir wollen uns einfach Gehör verschaffen bei der Bevölkerung und vor allem bei den Politikern. Wir möchten nämlich mitreden bei Entscheidungen, die unseren Berufsstand angehen. Ja, genau, und deswegen sind wir heute hier.
Ein erster wichtiger Punkt, gegen den sich die Landwirte wehren, sind die Einschränkungen im Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.
Grundsätzlich ist der Pflanzenschutz erstmal nicht schuld am Insektensterben, sondern sicherlich kommen da viele Faktoren, die da eine Rolle spielen.
Welche denn zum Beispiel? Also, dass es Insektensterben gibt, wissen wir.
Es kommen mehrere Sachen zusammen. Wenn wir uns allein vor Augen halten, dass wir in NRW jeden Tag irgendwo 23 Hektar Fläche versiegeln, ist das natürlich Lebensraum, der den Insekten fehlt. Und sicherlich die Lichtverschmutzung ist auch ein Thema, was nicht außer Acht gelassen werden darf. Aber auch wenn wir uns dann mal die Städte angucken, Früher hatte jeder noch mal einen vernünftigen Garten, sag ich mal, den man auch gepflegt hat. Jeder hat zu Hause noch ein bisschen was angebaut, was auch irgendwie noch geblüht hat. Heutzutage haben wir oft dann auch irgendwelche Kiesbeete einfach nur oder Steinbeete, die natürlich auch dann deutlich weniger Lebensraum bieten, auch für Insekten. Und das ist natürlich Blühfläche, die fehlt.
Ein weiterer Punkt. Eigentlich denkt man ja, dass der Landwirt seine Arbeitszeit hauptsächlich im Stall oder auf Feldern und Wiesen verbringt. Heute muss er aber viel mehr Zeit am Schreibtisch verbringen als früher.
Naja, das Agrarpaket, das fordert eben von uns noch strengere Auflagen und Gesetze, die wir einhalten müssen. Und das schränkt uns eben in den täglichen Tun, auch bei uns auf dem Betrieb, immens ein. Wir müssen, ja, mein Vater, der sitzt täglich mehrere Stunden dadurch im Büro und hat eben nicht mehr die Zeit, auf dem Betrieb zu sein, für die Tiere zu sorgen, also seinen eigentlichen Job auszuüben. Und das ärgert uns halt, weil wir sind Landwirte, wir wollen aufs Feld, wir wollen mit den Tieren arbeiten, wir wollen hochwertige Lebensmittel produzieren und das können wir eben nicht, wenn wir Tag und Nacht Bürokratie abarbeiten müssen.
Spielt sich dadurch finanziell auch für dich aus? Verdienst du weniger?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben mehr Arbeit, die aber direkt nicht bei uns im Portemonnaie ankommt.
Viele ähnliche Einzelpunkte ärgern die Landwirte. Und in den Reden auf der Bühne werden vor allem mehr Freiheiten gefordert. Zum Beispiel, wenn es ums Düngen geht oder beim Verabreichen von Antibiotika. Vor allem aber wollen die Landwirte mehr Anerkennung für ihre Leistung von der Politik und von den Verbrauchern. Allerdings eine gemeinsame Agenda gibt es nicht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass die Demo heute eine relativ spontane Idee war. Insofern ganz ähnlich wie die ersten Fridays for Future Demos. Dass es allerdings genauso groß wird, das bezweifelt dieser Landwirt.
Wir haben ein Problem, es sind nur 300.000. Und diese, Entschuldigung, dass ich es sage, aber die ganzen Städter, die dieses Landleben nicht kennen, die nicht wissen, wie Weizen, Kartoffeln, Milch produziert wird, die haben schnell mal ihr Kreuz bei den Grünen gemacht. Denken darüber nicht nach. Und wir haben echt richtig, also ich habe ein bisschen Angst, weil wir sind einfach nur sehr, sehr wenige. Weil ein Landwirt macht nun mal jetzt, keine Ahnung, 70, 80 Leute satt. Und schwierig, weil wir sind halt nur mal 300.000 nur.
Die Positionen der Bauern haben wir uns gerade schon mal angeguckt. Jetzt wollen wir uns das nochmal einordnen lassen mit Werner Eckert aus der SWR-Umweltredaktion. Werner, die Landwirte befürchten, dass das Agrarpaket ihre Betriebe gefährdet. Was sind denn da die zentralen Punkte?
Da geht es um Insektenschutz und damit das Verbot von Pestiziden. Das ist ein zentraler Punkt. Es geht auch um die Auflagen aus Brüssel zum Nitrat, also zur Düngung. Mhm. Und es geht schließlich auch um Agrarpolitik in Brüssel, nämlich um weniger Geld, um weniger Subventionen im nächsten EU-Agrarpaket.
Und warum aus deiner Einschätzung heraus sind das Punkte, wo die Landwirte sagen, das wird jetzt aber irgendwann auch mal ein bisschen eng für uns?
Die haben ja eine ganze Weile versucht, irgendwie am Weltmarkt klarzukommen, zu Weltmarktpreisen. Sie haben versucht, indem sie die Betriebe immer weiter vergrößert haben, irgendwie zu Einkommen zu kommen und sind jetzt wohl an einem Punkt, wo sie feststellen, so richtig zielführend ist das nicht. Und zudem haben sie dabei noch relativ viel Umweltschäden angerichtet, die sie sicher nicht wollten. Das ist keine Schuldfrage, sondern die Agrarpolitik hat dazu geführt. Und sie sehen selbst, dass das ein Dilemma ist. Und ich werte das so auch zu teilen als Ausdruck von Verzweiflung, dass sie da jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir müssen da irgendwas anders machen. So geht es nicht weiter.
Wir haben vorhin ja auch bei uns schon Landwirte gehört, die kritisieren diese strengeren Düngeregeln. Die hast du auch gerade schon mal kurz angesprochen. Also damit soll die Nitratbelastung im Boden ja gesenkt werden. Und die Landwirte haben jetzt Sorge, dass sie dann auf zu vielen Gebieten oder Ackerflächen eben nicht mehr so düngen dürfen, wie sie möchten. Ist das eine Kritik, wo du sagst, ist berechtigt oder naja?
Die Überdüngung ist ein Problem und über 2-3 Jahrzehnte hat man auch im Deutschen Bauernverband zum Beispiel sehr hinhaltend immer reagiert und gesagt, na das wird schon, wir tun ja genug. Dass jetzt die EU mit Strafzahlungen massiv droht, wenn Deutschland nicht schnell Veränderungen herbeiführt, das ist eben nun mal Fakt. Und schnell geht nur, wenn man jetzt bei den Bauern drastisch auf die Bremse drückt. Also erklären kann man das, warum das sinnvoll ist, Düngeverbote zu erlassen. Aber es trifft die Bauern und es trifft sie am Geldbeutel, dass es genauso unbestreitbar war. Und die Politik hat sie möglicherweise in diesem Dilemma eben allein gelassen.
Das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat soll ja verboten werden ab 2023. Es steht im Verdacht, Krebs auszulösen. Warum sehen die Landwirte das als Problem, kein Glyphosat mehr einsetzen zu können?
Also aus zwei Gründen. Zum einen hat Glyphosat auch Vorteile. Es hat ökologische Vorteile, etwa beim Klimaschutz, wenn man weniger Schlepper einsetzen muss, für mechanische Arbeiten zum Beispiel.
Um das Unkraut rauszuziehen.
Um das Unkraut sonst wie klein zu kriegen. Und es ist auch eine strukturelle Frage. Mit Glyphosat konnten die Betriebe wachsen. Das ist nämlich eine sehr schlagkräftige, schnelle Möglichkeit, um Flächen kahl zu machen. Wenn man das wieder sozusagen mechanisch mit Maschinen macht, dann braucht man sehr viel mehr Zeit. Und nun sind die Betriebe schon so groß und sehen das jetzt als Problem an. Also einfach zurück, ich übertreibe das jetzt zur Handhacke, das geht eben aus ihrer Sicht nicht. Deswegen empfinden sie das als Problem.
Aber ich meine, wenn man das jetzt hört, Glyphosat, ein Mittel, wie gesagt, das im Verdacht steht, Krebs auszulösen und dann eben auf der anderen Seite, wie du es gerade geschildert hast, also mehr CO2-Verbrauch, weil man es eben irgendwie anders aus den Äckern rausbringen muss. Also ich meine, wozwischen hat man denn da die Wahl? Das klingt ja beides unangenehm.
Eben, und das ist das große Problem. Wir stecken da in einem echten Dilemma. Auf der einen Seite eben Umweltbelange, auf der anderen Seite die Not der Landwirte, die insofern verständlich ist, dass sie ja nicht drauf setzen können. Und das hat die Vergangenheit gezeigt, dass die Verbraucher ihre Anstrengungen in Sachen Umweltschutz freiwillig honorieren. Sonst hätten wir das Problem ja nicht. Die Verbraucher neigen momentan dazu, aus Sicht der Bauern sich einen schlanken Fuß zu machen und auf der einen Seite zu sagen, die Bauern machen die Probleme, die sollen sie auch beseitigen. Das ist deren Aufgabe. Auf der anderen Seite sind die Verbraucher aber dann im Supermarkt die, die Billiglebensmittel aus anderen Staaten eben kaufen, wo die Umweltbedingungen durchaus nicht besser sind. Und das schafft eben eine wirtschaftliche Not. Dann verdienen die deutschen Bauern nichts. Sie haben Angst, dass sie dann pleite gehen und niemand hätte was davon. Das stimmt auch, wenn in Deutschland Umweltgesetze durchgesetzt werden, die alle Betriebe sozusagen an den Rand des Ruins bringen.
Die Proteste der Landwirte heute bei uns in Deutschland, wo die Probleme liegen, ich habe drüber gesprochen mit Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das muss man erstmal schaffen. Eine Papierrecyclingquote von 100%. Für Oldenburg ist das offensichtlich gar kein Problem. Die Stadt schafft das nämlich und liegt deshalb beim Papieratlas 2019 auf Platz 1. Svenja Schulze, unsere Umweltministerin, hat heute Städte, Landkreise und Hochschulen ausgezeichnet, die besonders recyclingfreundlich sind. Ja, und wenn wir noch mal kurz auf ein, zwei Zahlen gucken, sinnvoll ist das schon mit dem Recyceln, denn recyceltes Papier verbraucht zum Beispiel 60% weniger Energie als frisches Holzpapier. Okay, man kann natürlich auch überlegen, ob es nicht auch was ganz anderes sein darf. Und deswegen gucken wir jetzt nach Alternativen zum Papier und zwar zusammen mit unserem Reporter Pascal Fischer, der hat zum Thema recherchiert. Pascal, ich weiß, dass es so Alternativen gibt, irgendwie Bambus, Stein, Hanf. Ich glaube, das gibt's alles schon. Und dann habe ich noch gelesen, es gibt Graspapier. Was ist das?
Ja, das erntet der Heubauer, das trocknet dann in der Sonne das Gras, zermahlt es und dann geht das alles ab in die Papiermaschine, wie der Zellstoff bei Holzpapier. Ja, ganz genauso. Am Ende riecht man dann dieses Gras sogar noch auf den Seiten.
Also Papier zum Schnüffeln. Ja, okay, werde ich vielleicht mal ausprobieren. Wie sieht's da aus mit der Ökobilanz? Ist die okay?
Naja, also ich sag mal so, sowas kannst du schon mal gar nicht für Hochglanzfotos nehmen. Also diese Papiersorte geht nicht überall. Das bekennt dann auch Kai Hedrich von Martha Books aus Dresden. Das ist ein Verlag mit dem Motto, die ersten veganen Bücher aus Graspapier. Und dieser Hedrich, der weiß leider auch, das Graspapier braucht immer noch einen Holzanteil.
Also das ist kein reines hundertprozentiges Graspapier, sondern noch ein Mix. Je nach Anwendung, und das schwankt dann so zwischen 30%, 40%. Und es gab wohl auch schon Versuche mit 50% Grasanteil.
Also das ist ein Nachteil. Zu viel Gras im Papier macht dann dieses Papier schwach. Wegen der Mischung ist es aber fast nicht recyclingfähig. Im besten Fall also kompostierbar. Grasfasern sind auch teurer als Altpapierrecycling, so 2 bis 3 Mal so teuer.
Gut, das war das Graspapier. Dann gibt es auch noch Bambuspapier. Was ist denn mit dem?
Ja, das ist dem Holz jetzt schon mal ähnlicher, gut recyclingfähig, wächst auch schnell, ist also schnell zu haben, aber eben nur leider in Asien, von wo du es dann natürlich erstmal wieder herschaffen musst für die Erstproduktion. Also viel Transport heißt viel CO2, die Bilanz also hier gespalten.
Und dann gibt's Steinpapier. kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen.
Ja doch, das gibt's. Das ist sogar besonders öl- und wasserbeständig, also gut für Lebensmittelverpackung oder auch für reißfeste Mullbeutel oder eben für Druckprodukte, Kataloge, Speisekarten, sagt Jukka Wallkammer, den habe ich gefragt. Der ist Professor für Papiertechnik an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Und der hat aber auch Kritik. Steinpapier nämlich besteht nur zu 80% aus Calciumcarbonat, also Kreide.
Der Rest ist dann irgendeine chemische Kunststoff sozusagen. Das wird mit Plastik zusammengeklebt, also wie Polyethylen. Das hat mit Papier wenig zu tun. Und das ist einfach nur in Kunststoff geklebter Stein, also Kreide.
Also es ist kein Stein da drin, sondern also mit Stein ist gemeint Kreide, ja?
Ja, ja, genau. Okay. Und das wird dann zusammengehalten. Und ja, wenn die Leute sowas dann eben ins Altpapier schmeißen, bringt das den Recycling-Kreislauf natürlich total durcheinander. Und der Verband Deutscher Papierfabriken, der sieht deshalb diese Bezeichnung Papier eher kritisch.
Also das heißt, pflanzlich generell ist aber schon ein Vorteil, also wenn man sich so darauf auf diese Basis einigen kann.
Ja, Martha Books aus Dresden, die haben eben einen Roman gedruckt auf Papier aus Reis, Stroh, Hanf und Jute. Also baumfrei, aber funktioniert ja wiederum nicht im herkömmlichen Recycling-Kreislauf. Jukka Wallkammer erzählt, er forscht an Elefantengras und Weizenstrohresten, aber das Beste sei immer noch Hanf.
Warum ausgerechnet Hanf?
Ja, Hanf punktet eben beim Recycling, sagt Jukka Wallkammer.
Holzfasern sowie Hanffasern oder Bambusfasern, die kann man fast beliebig recyceln. Also wir haben jetzt auch Untersuchungen nach 25 Mal Recycling, sind die Fasern fast genauso wie in der ersten Runde. Das heißt, die Fasern sind sehr recyclingfähig.
Aber Hanf hat auch ein paar Nachteile. Müsste ja erstmal großflächig erlaubt sein im Anbau, ist es ja noch nicht. Und das ist eine Jahrespflanze, also nicht das ganze Jahr verfügbar, anders eben als Bäume.
Gut, Pascal, jetzt haben wir viel erfahren über diese ganzen unterschiedlichen alternativen Papiersorten. Wenn wir jetzt mal gucken wollen, also was kommt am Ende dabei raus? Papier aus Holz ist dann doch ganz gut oder was ist das Fazit?
Ja, Jukka Wallkammer sagt, wir haben in Europa schon jetzt eine Altpapierquote von 70%. Holz ist ständig verfügbar. Wenn man da jetzt an der Recyclingquote noch ein bisschen arbeitet und mehr Altpapier einsetzt und zum Beispiel nicht jetzt Holz aus Südostasien wieder heranschifft, dann ist Papier aus Holz der ökologische Königsweg, sagt er. Ansonsten gilt natürlich immer, weniger Nutzen ist auch noch ganz gut, ne?
Alternative Papiersorten retten uns ökologisch noch nicht, zumindest beim derzeitigen Stand der Technik. Infos dazu im Update von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Berlin sind die Mieten in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in kaum einer anderen deutschen Stadt. Vor allem, wenn man im Verhältnis dazu die Einkommen der Berlinerinnen und Berliner sich mal anguckt. Die sind nämlich relativ gleich geblieben. Und das macht das Wohnen für viele in der Hauptstadt inzwischen unverhältnismäßig teuer. Damit das nicht immer so weitergeht, hat der Berliner Senat nach vielem Hin und Her jetzt einen Mietendeckel beschlossen. Julia Demming aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Erklär uns nochmal, was dieser Kompromiss bedeutet.
Also ein Hauptaspekt der Einigung ist, dass die Mieten von insgesamt rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin erstmal so gut wie gar nicht mehr steigen sollen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller von der SPD, der hat das heute so formuliert.
Wir haben dann einen Mietendeckel gesetzt, das ganz eindeutig regelt, dass die Mieten in den kommenden 5 Jahren eingefroren werden, dass es einen echten Mietenstopp gibt.
Und betroffen sind davon dann eben alle Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Die Vermieter dieser Wohnungen können die Mieten während der nächsten 5 Jahre nach den Plänen der Koalition nur noch um 1,3% pro Jahr anheben. Und das soll ja ausschließlich die Inflation ausgleichen.
Okay, das ist der eine Teil. Was ist sonst noch Teil des Konzepts?
Was auch noch eingeführt werden soll, ist eine generelle Obergrenze für die Mieten in Berlin. Die soll zwar nicht an das Einkommen der Mieterinnen und Mieter gekoppelt sein, das hatte nämlich die Linke ursprünglich gefordert, aber es soll so einen Richtwert geben für die Kaltmieten in Berlin in Höhe von 9,80 Euro pro Quadratmeter. Und wer in einer Wohnung wohnt, in der die Miete mehr als 20% darüber liegt, der oder diejenige soll beantragen können, dass die Miete dann gesenkt wird. Je nach Baujahr und Ausstattung der Wohnung soll es noch etwas Spielraum nach oben und nach unten geben, rund um diesen Richtwert. Aber was noch wichtig ist, die Lage der Wohnung soll dabei gar keine Rolle spielen.
Und das Ganze ist jetzt schon verbindlich oder wie ist das?
Es fehlt noch ein bisschen was. Also erstmal muss am Dienstag das Berliner Abgeordnetenhaus das Gesetz noch offiziell beschließen. Nach dem Willen der Koalition soll es dann Anfang 2020 in Kraft treten. Und dann soll es rückwirkend die Mietverträge seit letztem Juni betreffen. Aber dieser zweite Aspekt, über den wir schon gesprochen haben, mit der Obergrenze, der muss noch genauer ausgearbeitet werden und der könnte dann erst im Herbst nächsten Jahres eingeführt werden.
Jetzt ist das Ganze ja schon wirklich sehr, sehr lange und ich formuliere es jetzt mal freundlich, intensiv diskutiert worden. Mhm. Wie sind jetzt die Reaktionen?
Ja, also auch intensiv aus beiden Richtungen. Mhm. Also Mietervertreter und Wohlfahrtsverbände, die freuen sich über die Einigung. Und auch die Koalitionsmitglieder selbst sprechen von einem Durchbruch. Die linke Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher hat das so formuliert.
Wir schreiben ein bisschen Geschichte, hoffe ich.
Ja, die Regelung wäre auch in der Form tatsächlich einmalig bisher. Dabei darf man allerdings auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das Thema politisch eine riesen Signalwirkung hat, gerade in Berlin und auch in Richtung Wahlkampf der Regierung geht. Also der Senat wird da in knapp 2 Jahren neu gewählt.
Dann wollen wir natürlich noch wissen, was die Opposition dazu sagt.
Die besteht ja aus CDU, AfD und FDP in Berlin und die sind alle drei nach wie vor strikt gegen die Regelung. Genauso wie viele Vermieter und auch Wirtschaftsvertreter. Und die sagen, dass der Mietendeckel der Berliner Wirtschaft schadet. Und die sagen auch, dass auch Mieterinnen und Mieter Nachteile dadurch haben könnten, weil sie davon ausgehen, dass Vermieter in Zukunft weniger Anreiz haben, Wohnungen zu sanieren, weil sie die Kosten dafür dann nur noch bedingt weitergeben können. Und außerdem sagen die Kritiker, dass weniger Wohnungen in Berlin neu gebaut werden könnten, weil das für die Investoren nicht mehr so attraktiv wäre.
Können denn die Kritiker jetzt noch was gegen diese Regelung unternehmen?
Also es wird damit gerechnet, dass es Klagen geben wird gegen dieses neue Gesetz und dass die auch bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen könnten. Die Opposition sagt nämlich, die Landesregierung überschreitet mit dieser Regelung ihre Kompetenzen. Aber bis das dann abschließend geklärt sein wird, könnte es noch dauern.
In Berlin hat die rot-rot-grüne Koalition den Mietendeckel beschlossen. Julia Demming hat das Ganze nochmal für euch zusammengefasst und eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Herr Wünning, wenn Sie erkältet wären und ich würde Ihnen ein Bad einlassen, so ungefähr 40 bis 42 Grad Wassertemperatur, würden Sie sich reinlegen?
Nein, ganz klar nicht.
Das schon mal zuerst, ein klares Nein. Michael Wünning, Notfall- und Akutmediziner am Marienkrankenhaus in Hamburg. Wir wollen über Hausmittel sprechen, die gut helfen, wenn ihr erkältet seid. Ich war letzte Woche dran, habt ihr vielleicht mitbekommen, fette Erkältung. Und ich habe dann einen Tipp bekommen von Carsten aus dem Saarland, hat mir eine E-Mail geschrieben. Der Tipp lautet, leg dich in eine Wanne, 40 bis 42 Grad mit Erkältungsbad drin, einfach reinlegen und dann schwitzen, schwitzen, schwitzen. Er schwört drauf, nennt es allerdings auch selbst die Tortur. Ob es aus medizinischer Sicht wirklich hilft, ich spreche drüber mit Michael Wünning. Herr Wünning, würden Sie Ihren Patienten also nicht diese sogenannte Tortur empfehlen?
Nein, generell nicht. Man muss einmal überlegen, was Sie überhaupt in der letzten Woche hatten. War das eher ein bakterieller Infekt, also von Bakterien ausgelöst oder Viren?
Darauf eher Virus.
Ja. Genau, da helfen halt unterschiedliche Bereiche. Das, was der Carsten empfohlen hat, kommt daher, dass man sagt, was der Körper eigentlich selber macht. Nämlich, wenn eine Infektion da ist, versucht er, die Bakterien oder Viren abzutöten, indem er Fieber produziert. Deswegen ist Fieber eigentlich auch was Gutes. Aber wir selber als Mediziner sagen ja, über 40 Fieber beim Erwachsenen, der hat auch schon Einflüsse auf den Kreislauf, dieser Temperatursprung. Und 42 Grad, da fangen auch schon positive Eiweiße im Körper an, darauf zu reagieren. Deswegen kann man davon nur abraten. Das Gleiche, was passiert, ist nämlich, dass der Kreislauf mitreagiert. Wenn wir so heiß aufgehitzt werden, werden die Gefäße auf einmal ganz weit und Blut versackt zum Beispiel aus dem Kopf in andere Körperregionen. Mhm. Und das kann dann auch zu Ohnmachten führen. Also was passiert denn, wenn der Körper auf einmal einen Kreislaufschock in dieser Wanne bei 42 Grad bekommt?
Dann hat man ein Problem.
Ja, genau. Und sie sacken in das Badewasser und haben ein Risiko, theoretisch auch zu ertrinken. Das Gleiche ist, wenn sie natürlich einen Temperaturschwung haben. Angenommen, sie ertrinken also nicht sofort in der Badewanne, gehen aus der Badewanne raus, ist der Körper extrem Kreislaufschwankungen unterzogen. Das mag vielleicht bei einem jungen und gesunden Menschen wie dem Carsten, ich weiß nicht, wie er jetzt gesundheitlich aufgestellt ist, funktionieren, aber selbst er sieht das als Tortur.
Ja, ja, er sagt das selbst. Das wäre hart, aber er sagt eben auch, bei ihm würde es wirken. Kann denn da was dran sein oder ist das denn mehr so eine Mentalsache, dass man sagt, so okay, ich habe das jetzt gemacht und so ein Kopfding?
Ja. Es ist ja schon so, dass man dann Bakterien kurzzeitig abtötet, aber auch Fieber wirkt ja länger als nur ein Bad von 10 Minuten. Mhm. Man schwitzt ordentlich und durch das Schwitzen wird sicherlich auch, sagen wir mal, durch die Körpertemperaturerhöhung ein Bakterium dann vielleicht eher abgetötet. Das mag sein, ob die kurze Zeit des Badens ausreicht, sei dahingestellt. Das wird durchaus unterschiedlich diskutiert. Das Schlimmere ist aber, wenn Sie Vorerkrankungen haben, Sie haben eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, dann ist das für geschwächte ältere Menschen oder sehr junge Menschen, auch Kinder, durchaus riskant. Und auch das sogenannte Hardcore-Erkältungsbad, da gibt es ja nicht umsonst Hinweise, wie viel man dort reintut, ätherische Öle etc. Wenn man die überdosiert und meint, naja, eine Kappe reicht nicht, ich nehme mal 5 oder 6, diese Dämpfe, die dort aufsteigen, können gerade auch für jüngere oder erkrankte Menschen in den Schleimhäuten schädlich sein. Da muss man sehr aufpassen.
Okay, also Sie empfehlen diese Art von Tortur definitiv nicht, aber ein Erkältungsbad, ganz normal temperiert, also ich sage jetzt mal irgendwas zwischen 36 und 37 Grad und dann nur so viel Erkältungsbad rein, wie es wirklich sein soll, das ist okay bei einem Virusinfekt dann?
Das ist richtig. Das hilft, das entspannt die Muskulatur, die ätherischen Öle wirken auf den Atemwegsinfekt, können helfen, dass der Schleim löst und besser abhustbar oder abniesbar ist. Das mag durchaus auch Sinn machen, das kann man durchaus tun. Wichtig ist, dass man sich ansonsten gesund fühlt und das steht nämlich auch bei den ganzen Erkältungsbädern dabei, das lesen bloß die wenigsten, nur wenn man absolut gesund ist.
Okay. Was empfehlen Sie denn sonst noch? Also ich meine im Moment, ich habe das Gefühl, fast jeder ist irgendwie erkältet. Wir haben im Moment so eine erste Erkältungswelle, die irgendwie rumgeht. Was sagen Sie denn noch so als Hausmittel? Womit macht man eigentlich nichts falsch?
Also erstmal in einem vernünftigen Anziehen draußen, wenn man jetzt rausgeht bei wechselhaftem Wetter, halt auch eine wetterfeste, gute Kleidung anzuziehen, sodass man nicht nebenbei Zucht bekommt. Und dann vitaminreich essen und viel trinken vor allem, weil trinken hilft es, dass der Schleim sich löst. Und generell bei einem gesunden Menschen ist es so, wie meine Großmutter schon gesagt hat, ein Infekt kommt 3 Tage, bleibt 3 Tage, geht 3 Tage. Das gilt auch immer noch.
Okay, Herr Wünning, dann wünsche ich Ihnen und allen anderen und vielleicht auch mir noch ein bisschen gute Besserung. Auf jeden Fall kommen Sie gesund durch den Herbst und vielleicht auch noch durch den Winter. Und danke für die schnelle Aufklärung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, er hat eine SMS bekommen. Was genau drin steht, das wissen wir nicht. Aber die Nachricht kam von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und in der hat sie Heiko Maas mitgeteilt, dass eine internationale Sicherheitszone in Nordsyrien doch eine Idee wäre, gemeinsam mit der Türkei und Russland. Ja, da musste Klaus Kleber vom ZDF im Heute-Journal auch nochmal genauer nachfragen.
Sie haben also per SMS informiert.
Wir waren per SMS im Kontakt, ja.
Ein wichtiger politischer Vorschlag per Kurznachricht, per SMS. Sollte man das so machen oder wäre Telefonieren auch eine Option gewesen? Vielleicht sogar die bessere. Das klären wir jetzt mit Linda Kaiser, die ist Medienwissenschaftlerin, berät Unternehmen und gibt Knigge-Seminare. Linda, stilistisch, wie findest du das mit der SMS von Kramp-Karrenbauer an Maas?
Ja, hallo Sonja. Also die SMS von Frau Kramp-Karrenbauer ist sicherlich eine ganz stillose Aktion gewesen. Insbesondere, wenn es um so wichtige Informationen geht, die sie da an Heiko Maas weitergegeben hat.
Stillos, warum?
Wenn man eine Nachricht mit einem so ja wichtigen und tiefgreifenden Inhalt, und davon gehen wir ja einfach mal aus, weitergibt, dann sollte man schon das persönliche Gespräch oder wenigstens ein Telefonat wählen als Form, um dieses zu vermitteln.
Andererseits wäre ja auch ein Gedanke, auch Politiker haben wenig Zeit, da stört man wahrscheinlich ungern mit einem Anruf. Kann das nicht auch so rein praktische Gründe haben?
Das denke ich eher weniger. Also so wichtige Informationen, dafür hat man immer Zeit. Und wer Zeit hat, eine SMS zu schreiben, hat auch Zeit, zum Telefon zu greifen und ein kurzes Gespräch zu führen. Zumal es dann ja auch einfacher ist für den Empfänger der Nachricht, gleich zu reagieren, rückzufragen und dergleichen. Und darum ist das Verhalten, also per SMS eine solche Nachricht zu verschicken, einfach nur stil- und respektlos.
Ah, okay. Das hat also auch was mit Respekt zu tun, ja?
Auf jeden Fall.
Warum ist das so wichtig dann?
Nun, das ist so wichtig, weil man den Empfänger der Nachricht mit diesen Informationen ja erstmal alleine lässt. Und ich bin ganz sicher, dass es da Potenzial für diverse Rückfragen gegeben hat oder auch Diskussionsbedarf. Und das verwehrt man demjenigen, indem man ihn mit dieser Nachricht erstmal alleine lässt. Und das ist ja kein guter Stil und einfach nicht sehr wertschätzend.
Also so dieses Motto, Kommunikation ist keine Einbahnstraße, ne?
Richtig, genau.
Okay, also du sagst, ein Anruf hätte auf jeden Fall sein müssen. Andererseits, man hat ja den Kern der Botschaft dann eigentlich schon vor sich. Warum reicht das denn nicht aus?
Wie gesagt, es reicht dahingehend nicht aus, dass dieser Kern der Botschaft wohl erstmal einige Rückfragen oder auch eine Reaktion erfordert. Sei es auch nur, dass der Empfänger selber das Bedürfnis hat, darauf zu reagieren. Und darauf sollte der Absender schon vorbereitet sein, beziehungsweise sich vorher Gedanken gemacht zu haben. Man macht ja auch per SMS nicht Schluss oder teilt den plötzlichen Tod von Opa mit. Das sind einfach Dinge, die man einfach im persönlichen Gespräch dann halt mitteilt.
Ja, ich persönlich sehe das auch so. Schluss machen zum Beispiel sollte man auf gar keinen Fall per SMS machen. Passiert aber pro Tag, ich weiß nicht wie oft, ne?
Ja, und die Folgen kennen wir ja, glaube ich, dann alle und vor allen Dingen diejenigen, die schon mal in der Situation waren, die SMS zu bekommen, es ist aus und ich will keinen Kontakt mehr mit dir. Mhm. Er kann sich ungefähr vorstellen, wie Heiko Maas sich gefühlt hat, als er eine solche Nachricht dann bekommen hat. Auch wenn Frau Kamm-Karrenbauer nicht mit ihm Schluss gemacht hat, aber ich denke, es war ähnlich brisant vom Inhalt.
Okay, Linda, also du hast gerade schon gesagt, Schluss machen per SMS, das geht gar nicht. Wo sagst du noch, sind Grenzen? Also was sollte man auf keinen Fall per SMS regeln?
Alles, was einen formalen Rahmen benötigt, eine Kündigung zum Beispiel, spricht man auch nicht per SMS aus, zum Beispiel auch gar nicht mal im Urlaub, wie das gerne schon mal der ein oder andere Arbeitgeber dann macht, so nach dem Motto, sie brauchen gar nicht wiederkommen, wir haben ihre Stelle anderweitig besetzt. Das sind Dinge, da sollte man einfach die Form wahren, entweder einen Brief schreiben oder eben das persönliche Gespräch oder zu guter Letzt auch das Telefonat suchen.
Da sind wir dann am Ende wahrscheinlich beim sogenannten viel zitierten und berühmten guten Ton, ne? Also
in
Respekt dem Gegenüber. Ja.
Ja.
Okay, Linda, vielen Dank für die offenen Worte und für deine Einschätzung hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Linda Kaiser ist Medienwissenschaftlerin, gibt Knigge-Seminare und sie hat uns mal gesagt, wie sie diese Geschichte bewertet, also SMS von Kramp-Karrenbauer an Heiko Maas, um ihm mitzuteilen, dass man doch eine gemeinsame Sicherheitszone einrichten könnte in Nordsyrien, das per SMS zu machen. Keine gute Idee.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.